Die Notiz, geschrieben vor etwas mehr als einer Woche, war kurz und kam direkt auf den Punkt, typisch für Blue Man. »Ich weiß, es ist kaum zu schaffen, aber Sie machen das schon, denn Sie sind Will Roby. Wir sehen uns, wenn wir beide zurück sind. Und jetzt los!« Die paar Worte sprachen Bände. »Ich bin Will Roby. Ich bin durch die Hölle gegangen und habe überlebt. Ich werde auch das hier überleben. Und jetzt los!« Als nächstes löschte Roby den USB-Stick so gründlich, dass nicht einmal die NSA-Spezialisten die Daten hätten wiederherstellen können. Der Löschvorgang war dermaßen gründlich, als hätte Roby den Stick eingeschmolzen. Sämtliche Informationen waren unwiderruflich zerstört und existierten nur noch in Robys Kopf. Er streckte sich auf dem Bett aus und starrte an die Decke. Mississippi schien endlos weit weg zu sein. Sein Vater schien endlos weit weg zu sein. Alles schien endlos weit weg zu sein. Er, Will Roby, ging endlich wieder seinem gewohnten Job nach. Er war froh darüber, erleichtert und dankbar, denn der andere Teil seines Lebens war ein Haufen Dreck. »Hör auf mit dem Blödsinn!« Roby schredderte diese Gedanken genauso wie die Daten auf dem USB-Stick und schloss die Augen. Obwohl er sich schon im Flugzeug ausgeruht hatte, brauchte er Schlaf, denn sehr bald schon würde er keine ruhige Minute mehr haben. Früh am Abend stand er auf und schaute prüfend zum Himmel. Es war noch immer bewölkt, regnete aber nicht mehr. Doch hier in London, das wusste er, konnte sich das jeden Augenblick ändern. Roby aß in einem Pub in der Nähe und schlenderte über die Bürgersteige, an Dutzenden von Gebäuden und Hunderten von Leuten vorbei, die zum Glück nicht die leiseste Ahnung hatten, dass London möglicherweise ein neuer Anschlag drohte. Hätten sie es gewusst, wäre vermutlich eine Panik ausgebrochen. Und das durfte nicht geschehen. In letzter Zeit hatten die Londoner schon genug heimtückische Terroranschläge überstehen müssen. Das Böse war auf der Westminster und der London Bridge mit Autos in Gruppen ahnungsloser Passanten gerast. Dennoch legte die Bevölkerung eine beneidenswerte Gelassenheit und bewundernswerten Mut an den Tag. Doch jetzt drohte eine Katastrophe vollkommen anderen Ausmaßes, die um jeden Preis verhindert werden musste. Deshalb hatten sie Will Roby geschickt. Roby kehrte zu seinem Reihenhaus zurück und machte ein paar Anrufe über eine sichere Satellitenleitung. So erfuhr er, dass er noch immer grünes Licht hatte. Aber das konnte sich jederzeit ändern, genau wie das Wetter. Es war wie bei einem Fehlstart beim 100-Meter-Lauf. Man springt beim Startschuss aus den Blöcken, nur um gleich wieder zurückgepfiffen zu werden. So etwas konnte einen aus der Fassung bringen. Im Grunde war es ein Wunder, dass Roby noch nicht den Verstand verloren hatte. Aber vielleicht war das ja schon geschehen. Er hatte es nur nicht bemerkt. 2 Stunden lang saß er am Fenster wie ein Soldat auf Wache. Nichts entging seinen Blicken. Das Haus, in dem er sich aufhielt, war unscheinbar, aber schwer gesichert. Obendrein wurde es rund um die Uhr via Satellit von Augen auf einem anderen Kontinent überwacht. Doch Roby hatte eine eiserne Regel. Er verließ sich nur auf sich selbst. Schließlich war er es, der ins Gras beißen musste, sollte alles den Bach runtergehen. Wenn Roby ums Leben kam, würden die Augen auf dem anderen Kontinent allenfalls ein Memo bekommen, in dem zu lesen stand, wie ein solcher Fehlschlag beim nächsten Mal vermieden werden konnte. Roby würde es dann nichts mehr nützen. Inzwischen hatte sich Dunkelheit über London gesenkt. Roby wartete. Irgendwann schlug Big Ben zur Mitternacht. Die Melodie hatte für die meisten Briten etwas Vertrautes, Heimeliges, für Roby jedoch hörte es sich an wie das Bimmeln einer Stechuhr. Er zog einen maßgeschneiderten schwarzen Motorradanzug an, der aus leichtem, wasserdichtem Material bestand, verließ das Haus durch die Hintertür, öffnete das verschlossene Tor einer Garage im Hinterhof, schwang sich auf die dort abgestellte schwarze Ducati X-Diavel und drückte den Starterknopf. Donnernd erwachte der Motor zum Leben. Roby setzte den Helm auf, trat den Ständer der Maschine weg und drehte am Gas. Die schwere Maschine, deren Motor aus 1200 Kubik mehr als 160 PS schöpfte und bis zu 9500 Umdrehungen pro Minute hochgejagt werden konnte, schoss davon. Ein 20.000 Dollar teures Hightech-Bike und für viele Reiche ein Luxusspielzeug. Für Roby aber war die Maschine in dieser Nacht bloß das Gefährt, das ihn zur Arbeit brachte. Er fuhr nach Nordwesten. Die Reifen der Ducati klebten förmlich am Asphalt und schleuderten Regenwasser meterhoch in die Luft, als Roby durch die fast leeren Straßen jagte. Kurz darauf lag sein Ziel vor ihm. Genauer gesagt, sein erstes Ziel in dieser Nacht. Roby donnerte in eine Gasse, machte eine halsbrecherische Vollbremsung und stellte den Motor ab. Behende schwang er sich von der Maschine und öffnete einen Gullideckel mit Hilfe eines schweren Werkzeugs, das hinter einem Müllcontainer versteckt gewesen war. Über eine Metallleiter kletterte er in die Tiefe, bis er einen Tunnel erreichte, der unter der Straße verlief. Die ganze Zeit ließ er den Helm auf, aus einem ganz bestimmten Grund. Der Helm war mit einem Schalter versehen, der das Visier in ein hypermodernes Nachtsichtgerät verwandelte, ähnlich dem, das amerikanische Kampfpiloten benutzten. Als Roby den Schalter betätigte, verstärkte der Helm das Restlicht in dem dunklen Versorgungstunnel, den er hinunterkletterte. Das Licht war so hell, dass Roby sekundenlang geblendet war. Derzeit, das wusste er, arbeiteten Entwicklungslabore an graphenbeschichteten Kontaktlinsen, aber sie waren noch nicht ausgereift genug, um sie einsetzen zu können. Also trug Roby weiter den vergleichsweise klobigen Helm, um im Dunkeln sehen zu können. Hightech, die nur einem Zweck diente, dem Töten. Aber es war keineswegs so, als würde die Gegenseite mit alten Revolvern und optischen Geräten aus dem Zweiten Weltkrieg in den Kampf ziehen. Roby schaute auf die Uhr. Er war eine Minute zu früh, also verlangsamte er seine Schritte. In seinem Job war es niemals gut, wenn man zu früh kam. Roby war 41 Jahre alt, 1,85 groß, 80 Kilo schwer und topfit, weil sein Job es von ihm verlangte. Seine Kondition war die eines Spitzensportlers und seine Schmerzschwelle lag so hoch, dass man es kaum messen konnte. Auch das war Teil der Anforderungen. Allerdings hatte Roby die körperlichen und psychischen Grundlagen bereits besessen, als man ihn für diesen Job ausgewählt hatte. Er war sportlich gewesen, intelligent und nahezu furchtlos. Im Lauf der Jahre hatten sie ihn in einen anderen Menschen verwandelt. Seine fast perfekten Grundvoraussetzungen waren um eine Reihe neuer Fähigkeiten erweitert worden, die die meisten Menschen sich nicht einmal vorstellen, geschweige denn erreichen konnten. An manchen Tagen konnte selbst Roby nicht erkennen, wo bei ihm die Maschine aufhörte und der Mensch begann, falls das, was in seinem Körper steckte, überhaupt noch menschlich war. In Mississippi, während der dramatischen Geschehnisse um seinen Vater, hatte der Mensch Roby sich noch gezeigt, aber jetzt? Jetzt war er in den Hintergrund gerückt, vielleicht für immer. Robys Gesicht war schmal, die Haut wettergegerbt, die Augen scharf und hellwach. Sein Haar trug er kurz, denn er hatte keine Zeit, sich um den Sitz seiner Frisur zu kümmern. Sein Körper war von Narben übersät, jeder erzählte die Geschichte eines Ereignisses, das mit dem Tod hätte enden können. Es waren Geschichten, die Roby gern vergessen hätte. Er ließ den rechten Arm kreisen. Wie neu, ging es ihm mit einem Anflug von Ironie durch den Kopf. Das Narbengewebe war verschwunden, Sehnen und Muskeln geflickt. Zu 99% war der Arm so wie früher. Jedenfalls hatten die Ärzte es ihm versichert. Leider reichten 99% in Robys Welt normalerweise nicht, um zu überleben. Die haben mich wieder hingekriegt. Aber bin ich noch so gut wie früher? Mit einem Schlüssel öffnete Roby eine Tür in der Tunnelwand. Dahinter befand sich ein kleiner Lagerraum, indem er sich mit Waffen und Schutzkleidung ausrüstete, einschließlich einer hochmodernen, kugelsicheren Weste. Seine Hauptbewaffnung bestand aus einer HK-UMP mit ACP-Munition vom Kaliber 45 in einem 30-Schuss-Magazin. Roby prüfte die beweglichen Teile der Waffe, dann schlang er sie sich um die Schulter. Anschließend steckte er sich zwei Ersatzmagazine in die tiefen Taschen seiner Motorradkluft, die genau für diesen Zweck gedacht waren. Wenn er den Job nicht mit 90 Schuss erledigen konnte, verdiente Roby es nach eigener Einschätzung nicht, dass er überlebte. Trotzdem hatte er zwei M11-Pistolen dabei, für den Fall der Fälle, jede mit 10 mm Munition und einem Laserzielgerät unter dem Lauf. Roby schnallte sich den Pistolengurt um die Hüfte. Die beiden Pistolen trug er links, so dass er sie mit rechts ziehen konnte, sollte es nötig werden. Allerdings konnte er jede Waffe beidhändig führen. Ein deutsches Kampfmesser vom Typ KM 2000 steht.